Hallo und willkommen zur vierten und damit vorerst finalen Ausgabe von Sputtis Märchenstunde Spezial zum Weißen Mantel hier auf guildnews.de. Die letzte Ausgabe hat einen kleinen zeitlichen Sprung zu den drei vorherigen und das hat ganz einfach den Grund, dass wir mit der Lebendigen Welt Staffel 3 Episode 1 so eine Fülle von neuen Informationen bekommen haben, dass ich es wichtiger fand, die tatsächlich in die Videoreihe mit einfließen zu lassen, als darauf zu verzichten und nur die paar Punkte aus der persönlichen Geschichte ja einzubringen in diese Videoreihe. Denn das ist relativ dürftig, was wir an Informationen zum Weißen Mantel hatten. Und eben über den Blutsteinsumpf und die Explosionen dort haben wir Tagebücher bekommen. Und diese Tagebücher werden eine ganz, ganz zentrale Rolle in dieser Ausgabe der Märchenstunde spielen. Wir fangen aber vorne doch an eben bei der persönlichen Geschichte, die im Jahre 1325 nach dem Exitus spielt. Ich werde so ein bisschen die Zahlen und Daten zwischendurch nennen, damit ihr eine ungefähre zeitliche Reihenfolge habt. Und bevor wir damit tatsächlich loslegen, vielleicht nochmal ein ganz kurzer Blick zurück. Also zur Zeit von Guild Wars 1, knapp 250 Jahre vorher, sieht die ganze Situation so aus. Wir haben den Weißen Mantel vernichtend bei einem Angriff auf Löwenstein geschlagen. Er zieht sich zurück in die Tiefen des Maguma-Dschungels. Heute wissen wir, das Ganze ist nördlich der grasgrünen Schwelle passiert und probiert sich dort dann wieder aufzurichten. In Kryta selber und auch so in der Menschengeschichte spielt der Weiße Mantel dann über viele, viele Jahrhunderte, oder viele Jahrhunderte sind es nicht, aber eben knapp 250 Jahre, kaum noch eine Rolle, sodass er so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, was das Volk selber angeht. Unser Charakter erzählt in der persönlichen Geschichte auch, dass er dachte, dass der Weiße Mantel gar nicht existieren würde, sondern nur ein Horrormärchen für die Kinder sei. Die glänzende Klinge und der Thron, die haben aber tatsächlich immer noch ein Auge auf dem Weißen Mantel und wissen, es gibt auch vereinzelte Zellen in Kryta. Und mit genau so einer Zelle stoßen wir dann in der persönlichen Geschichte zusammen, falls ihr den Teil gewählt habt, in dem ihr eure Eltern nicht kennt. Denn da sieht es folgendermaßen aus, ihr bekommt einen Brief von einem Informanten, der sagt euch, ich weiß, wo eure Eltern sind, lass uns treffen. Wir treffen uns mit dem Informanten. Und er sagt dann kurzerhand, hier, ich bringe dich ganz, ganz schnell mit deinen Eltern zusammen und probiert uns dann umzubringen. Die glänzende Klinge ist in der Nähe und unterstützt uns im Kampf und klärt uns dann auch so ein bisschen auf, hey, das ist der Weiße Mantel, das ist so ein ziemlich mieser Verein und die wollen dir scheinbar an den Kragen. Und die hatten auch ein Symbol dabei, das mich eindeutig mit meiner Familie in Verbindung bringt. Und gleichzeitig auch nachweist, dass wir eine relativ enge Beziehung zur Krone hatten. Da wird dann spekuliert, dass der Vater von Königin Jenna recht gut mit meinen Eltern vertraut war. Die glänzende Klinge bietet uns dann an, eine kleine Zelle des Weißen Mantels zu sprengen, die sich in der Jagdhütte im Königintal verschanzt hat. Dort treffen wir auf eine sogenannte Beichtmutter. Ich möchte an dieser Stelle aber anzweifeln, dass sie auf einem ähnlich hohen Niveau arbeitet wie der frühere Weiße Mantel. Aber sie heißt trotzdem Beichtmutter Estelle und die vernichten wir oder besiegen wir im Keller von eben dieser Jagdhütte. Danach geht es dann darum, dem Weißen Mantel eine Falle zu stellen und dort kämpfen wir unter anderem gegen Inquisitorin Mirella. Und das heißt, wir besiegen eine Beichtmutter und eine Inquisitorin. Zumindest stellen sie sich so uns vor. Und danach ist dann auch so ziemlich Schluss, denn wir finden heraus, wo sich tatsächlich die Grabstätte unserer Eltern befindet. Wir gehen dann durch die Kessex-Hügel, finden dort zwei Grabsteine und da stehen dann Inschriften drauf von wegen hier ruht die Mutter von, und dann steht da der Charaktername und hier dann nebenbei der Ehemann der Dame, die rechts neben mir liegt. So ungefähr lauten dann die Grabinschriften. und wir wissen, okay, unsere Eltern sind gefallen im Kampf gegen den weißen Mantel. Die Frage, die dann noch offen bleibt, ist, wer hat die Grabsteine aufgestellt? Und es gab da sogar, oder es wird so, glaube ich, sogar von unserem Charakter die Vermutung geäußert, dass das unsere Eltern ja selbst oder meine Eltern ja selbst getan haben könnten, um ihren Tod vorzutäuschen. Das heißt, irgendwo bleibt so diese kleine Restfunke Hoffnung, dass die Eltern noch leben. Aber grundsätzlich haben wir dort Bekanntschaft mit dem weißen Mantel gemacht. Das ist auch so ziemlich alles, was man mitbekommt. Es gab dann noch mal einen Zwischenfall in Caudecus Anwesen, der ihn so ein bisschen mit Banditen und Co. in Verbindung gebracht hat. Aber auch hier lässt sich nichts nachweisen. Es wird am Ende ja ein Untertan von Caudecus dafür verantwortlich gemacht, was passiert ist. Der zieht dann auch die ganze Schuld auf sich und sagt, ja, ich bin der Böse. Caudecus selbst hat aber nichts damit zu tun. Diese typische Bauernopferrolle, die da eingenommen wird. Nun kommen wir so ein bisschen zum Teil der neuen lebendigen Welt, denn da gab es Tagebücher von Justitiar Bauer, von Großdenker Wales und seinem Lehrling Cassandra. Und die drei berichten uns so ein bisschen über die Aktivitäten von 1325, also ziemlich genau dem Jahr, in dem unsere Personal Story beginnt, bis hin zur Explosion des Blutsteins, also zum Start der lebendigen Welt Staffel 3. Da erfahren wir, dass schon 1325 der Plan gefasst wurde, den Mursad Lazarus wiederzubeleben. Also mehr als 4 Jahre quasi vor der Explosion selbst hat der Beichtvater, und in diesem Fall Beichtvater Caudecus, diesem Unternehmen zugestimmt. Justitiar Bauer sagt aber auch, dass er hauptsächlich zugestimmt hat, weil er den Blutstein als Waffe oder Waffen aus dem Blutstein formen wollte. Nicht wirklich wegen diesem Wiederbelebungsprozess. Man merkt da schon, dass Caudecus nicht so wirklich daran glaubt. Der Beichtvater, der im Hintergrund so ein bisschen die Fäden zieht vom weißen Mantel. Es gibt aber eben innerhalb des weißen Mantels auch einige Leute, die an die Mursad bzw. den noch lebenden Mursad Lazarus glauben. Dazu gehört zum Beispiel Großdenker Wales und, wie man im Laufe des Tagebuchs erfährt, vor allem auch Matthias Gabriel, der Raid-Boss des zweiten Flügels, der so einen kleinen Blutstein-Tick tatsächlich hat. Also in den Tagebüchern selbst erfahren wir, dass da relativ viel am Blutstein geforscht wurde. Unter anderem hat Großdenker Wales eine Chance bekommen oder die Möglichkeit bekommen, ein Loch in den Blutstein zu bohren und so an das Innere zu kommen, also diese äußere Schicht tatsächlich wegzukratzen, die so steinmäßig aussieht, und dann in das Innere zu kommen, wo sich ganz, ganz viele von den Blutsteinkristallen befinden. Was er dabei nicht wusste und auch nicht wissen konnte, ist, dass diese Blutsteinkristalle sich immer weiter ausbreiteten, aus dem Stein heraus, dann teilweise auch in die offene Welt so ein bisschen hineinwuchsen, sodass der weiße Mantel viel, viel von den Blutsteinkristallen ernten konnte und teilweise, als sie dann versuchten, damit zu experimentieren, viel Blutsteinstaub entstanden ist. Das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt. So könnte der Blutsteinstaub tatsächlich auch zu uns gekommen sein, denn der weiße Mantel hat es danach in die Welt hinaus verkauft, so haben sie das geschrieben, um eben diesen Blutsteinstaub loszuwerden, der für sie nicht mehr wirklich nützlich war. Während also die Experimente 1325, 26, 27, das sind so die 3 Jahre, in denen da gearbeitet wurde, immer weiter fortschritten, hat Lehrling Cassandra, die ursprünglich nur zum Kaffee holen und ähnlichen Dingen verdammt war, die Risiken bemerkt und auch probiert, immer alle darauf aufmerksam zu machen, dass, wenn die Energie sich so weiter ausbreitet, es irgendwann zu einer großen Explosion kommen würde, aber niemand hat da wirklich auf Cassandra gehört. Und ja, irgendwann ist das ja auch tatsächlich dem weißen Mantel in einer gewissen Art und Weise zum Verhängnis geworden. Interessant ist auch, wer hinter der ganzen Sache steckt, denn gerade dieser Bereich Lazarus wiederbeleben wird von einer Dame namens Xera immer weiter vorangetrieben, Während Caudecus eher blind und naiv auf den tatsächlichen Waffeneinsatz hofft, ist Xera die Dame im Hintergrund, die Lazarus unbedingt wiederbeleben möchte. Und durch einen mehr oder weniger überraschenden Zufall haben die weißen Mäntel herausgefunden, dass man diese Blutsteinmacht in einen Menschen verpflanzen könnte. Und Matthias hat sich dazu bereit erklärt, dieses Experiment mitzumachen. Was daraus geworden ist, wissen all diejenigen, die die Raids gespielt haben. Er wird ja tatsächlich dann am Ende in den letzten Prozent zu einem Blutsteinmonster. Er redet auch so ein bisschen wahnsinnig, bezeichnet sich selbst als Ernter der Seelen. Also da merkt man dann auch schnell, dass diese Blutsteinmagie die Leute über kurz oder lang verrückt werden lässt. Sehr, sehr schön ist auch, dass man in dem Tagebuch so ein bisschen miterleben kann, wie wir die Raids erschließen. Es ist also tatsächlich, zumindest beim Weißen Mantel, ist die Zeitrechnung wie bei uns auch. Also da sind mehrere Monate vergangen zwischen dem Tod von Mordremoth und dem Erleben der Raids. Während es ja nach offizieller Aussage nur ein Tag eigentlich zwischen lebendiger Welt und HOT liegt. Das ist aber nicht der Fall. Das sieht man hier, wie gesagt, ganz, ganz deutlich, als darüber berichtet wird, wie wir nach und nach uns der Festung der Treuen nähern. Da wird dann auch überlegt, wie man die Blutsteinmagie als Verteidigungswaffe einsetzen könnte. Wer die Festung der Treuen gespielt hat oder jetzt gerade das Video schaut, wird im Hintergrund sehen, da werden die Blutsteine eingesetzt, um uns am Weitergehen zu hindern, beziehungsweise wenn wir in diese Attackenanimation reinlaufen, dann sterben wir. Und das ist genau der Punkt. Also sie experimentieren da immer mehr mit Blutsteinmagie. Ein ganz interessanter Punkt in diesem Zusammenhang ist dann vielleicht noch, dass sie in der Abtei den ein oder anderen Spion eingeschleust haben, der unter anderem mit Blutsteinstaub natürlich zu tun hatte und der auch Informationen und Artefakte aus den Archiven der Abtei geholt hat. Da gab es mal irgendwann die Theorie, dass eventuell der Koch, der da am Eingang steht und uns diese Blutsteinsuppe andreht, eventuell ein Agent des Weißen Mantels sein könnte. Unwahrscheinlich ist es, weil er eben ein Norn ist und wie wir wissen, ist der Weiße Mantel sehr, sehr menschbezogen. Auf der anderen Seite haben sie aber auch eine Kooperation mit der Inquistur eingegangen, um da von dem Wissen der Azura zu profitieren. Allerdings auch mit dem Hinweis, das steht bei Justitia Bauer sehr, sehr schön im Tagebuch, sobald wir wieder mehr Macht haben, wird es Zeit, die niedrigeren Rassen zu versklaven und für uns arbeiten zu lassen und sie gar nicht erst auf eine Ebene zu heben, wo man miteinander verhandelt. Also da ist auf jeden Fall der Wunsch dazu da, die Azura wieder zu unterdrücken und irgendwo zu Sklaven zu machen. Wer den dritten Raid-Flügel gespielt hat, da geht's dann so ein bisschen mehr tatsächlich um den Weißen Mantel. Da besiegen wir unter anderem MacLeod, ein etwas höherrangigeres Mitglied des Weißen Mantels. Wir besiegen das Festenkonstrukt, das am Ende so schön explodiert. Und wir besiegen Xera, die besagte Dame, die sich sehr darum bemüht hat, den Mursat Lazarus wieder zu beleben. Und am Ende landen wir in einer Kammer, in der vermutlich Lazarus Essenz für lange Zeit gelegen hat oder geruht hat. Aber inzwischen ist dort nichts mehr zu sehen und nichts mehr zu spüren von dem Mursat. Also geht man davon aus, dass er schon vor unserem Eintreffen im Raidflügel wiederbelebt wurde und fliehen konnte. Generell erfährt man in dem Flügel dann auch so ein paar Dinge, wie der Weiße Mantel leben konnte und sich finanzieren konnte. Da gibt es diesen großen See im Norden des Maguma-Dschungels und es wurde wohl Handel betrieben mit Völkern nördlich dieses Sees, die sie unter anderem mit Rohstoffen und Materialien versorgt haben. So weit vom Raidflügel weg liegt ja tatsächlich auch der Blutstein nicht. Das heißt, wir können relativ sicher sagen, dass da im Norden tatsächlich so die große Operationsbasis vom Weißen Mantel ist oder teilweise halt war. In den Tagebüchern wird auch von den beiden Tonen der Altdrachen geschrieben bzw. gesprochen. Und beide Male floss Energie in Richtung des Blutsteins. Also nachdem wir Seitan besiegt haben, breitete sich die Energie des Blutsteins etwas schneller aus, nach dem Tod von Mordremoth deutlich schneller. Das hat dann Cassandra dazu veranlasst zu handeln, sie ist zu Justitia Bauer gegangen. Justitia Bauer wollte das nicht hören und hat sie darauf kurzerhand einen Kopf kürzer gemacht, wie es sich halt für einen guten Anführer des Weißen Mantels gehört. Und es wurde ja quasi ignoriert, was da beim Blutstein passiert ist. Wir wissen also, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, ne, wir kennen die Operationsbasis des Weißen Mantels. Wir kennen jetzt den eigentlichen Anführer Caudecus, der so im Hintergrund die Strippen gezogen hat. Wir wissen, dass Lazarus wiederbelebt wurde. Und dann steigen wir quasi mit Lebendiger Welt Staffel 3 ein. Die Explosion im Norden, die einige Mitglieder des Weißen Mantels ausgelöscht hat. Und die allerdings dann plötzlich, kurz bevor sie unser Luftschiff erreicht hat, in sich zusammengefallen ist, als ob jemand die Energie aufgesogen hat. Im Nachhinein oder innerhalb der Episode erfahren wir dann, dass eben Caudecus der Beichtvater ist, der sich uns im Kampf stellt in der Arena, in der Justitia Hablion als geisterhafte Erscheinung wieder aufgetreten ist. Und während des Kampfs mit Caudecus erscheint dann im Hintergrund Lazarus. Und da können wir uns relativ sicher sein, er spricht dann von einem höheren Ziel und dass die, die wirklich an ihn glauben, sich ihm anschließen sollen. Und Caudecus selber sagt, er ist der Anführer des Weißen Mantels, er will Kryta zurück. Lazarus sagt aber, er möchte etwas Höheres. Und da kann man natürlich eine ganze Menge rein spekulieren. Es ist auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass Lazarus diese Explosionsenergie vom Blutstein in sich aufgesogen hat. Also theoretisch hätte sie nach der Berechnung von Lehrling Cassandra halb Tyria verwüsten müssen. Und in Wahrheit ist dann ja am Ende nicht so richtig viel passiert. Nur etwa die Hälfte oder so gerade eben der komplette Blutsteinsumpf wurde davon getroffen. Und danach ist das Ganze ja in sich zusammengefallen. Wir haben also nun die Konstellation der Weiße Mantel der Neuzeit, der sich nicht mehr um den Kult der Mursat wirklich drehte, rund um Caudecus. Wir haben Lazarus als Mursat und ja bestimmt auch einem gewissen Teil des Weißen Mantels, der eben an Lazarus glaubt. Matthias Gabriel gehörte ja zum Beispiel dazu. Wir haben diese ganzen Seelen. Wir hatten da mal vermutet, diese ganzen Geister, dass das was mit dem Blutstein zu tun hat. Und es ist tatsächlich so. Und ja, das alles führt uns dann am Ende wahrscheinlich zur Lebendigen Welt Staffel 3, Episode 2, 3, 4, 5, wie viele uns da auch immer erwarten. Denn da geht dann die Geschichte des Weißen Mantels so ein bisschen weiter. Wir wissen also, die Aktivitäten in Kryta, das alles geht vor allem nur von Caudecus aus. Das waren nur kleine Zellen. Die große Basis befand sich an anderer Stelle. Und diese Basis hatte schon ja wahrscheinlich frühzeitig Probleme mit Caudecus. Also man liest schon so zwischen den Zeilen, Justitia Bauer hat halt ein bisschen gelogen, um die Expedition durchzubekommen. Xera und Gabriel haben halt sehr, sehr stark auf Blutstein und Lazarus gesetzt. Und auch einige Gelehrten im Bereich des Weißen Mantels ja warteten halt auf die Rückkehr des oder der Unsichtbaren. Dementsprechend ist da auf jeden Fall auch noch eine Menge Konfliktpotenzial innerhalb des Weißen Mantels. Und das wird das Spannende sein, was wir in den nächsten Wochen wahrscheinlich oder Monaten erleben werden. Eventuell gibt es dann auch irgendwann nochmal eine fünfte Episode von Sputtis Märchenstunde Spezial zum Weißen Mantel. Mal schauen. Das war's auf jeden Fall mit dieser Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Fragen oder Anmerkungen habt, nutzt wie immer die YouTube-Kommentare. Denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren und bis zum nächsten Mal.